Herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Roland Felke. Er ist Coach, Speaker und Experte für Verkaufen, Führen und Positionieren. Mit ihm sprechen wir darüber, warum er Mindset-Arbeit in Teams für sinnlos erachtet. Ja, lieber Roland, herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann, Chrissy. Hallo.
Hallo. Sag mal, seit 1995 bist du jetzt als Führungskräftetrainer, Sprecher, Coach tätig und zwar unter der Marke?
Mindtraining Felke, Veränderungen genau. Meistern.
Veränderungen meistern, das ist natürlich wirklich ein spannendes Thema. Geht es dir denn bei deinen Trainings und bei deinen Workshops darum, mit deinem Gegenüber für ein gesundes Mindset zu sorgen und daran zu arbeiten?
Nein, genau darum geht es nicht. Denn das wäre so ungefähr, als wollte man mit dem Fahrrad bremsen und greift mit der Hand in die Speichen, um es in der Fahrt zu verlängern. Das mit den Mindset-Arbeiten ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Es ist sehr publik und sehr modern. Ich habe da aber eine ganz, ganz andere Meinung und einen ganz anderen Ansatz dazu.
Du hast ja im Vorfeld zu mir gesagt, Chrissy, Mindset-Arbeit ist Schrott.
Ja.
Und Schrott, da würde ich jetzt mal sagen, ungefähr jeder aktive Coach, der momentan auf dem Markt ist, würde dir da widersprechen. Wie kommst du zu dieser Meinung?
Erstens würde ich mich dann sehr geehrt fühlen, wenn mir widersprochen wird. Das ist für mich ein Hinweis, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Der Grundkonsens oder ich baue meine Welt sehr viel über Axiome auf, über Grundannahmen. Und eine Grundannahmen-Axiom ist etwas, was ich nicht erklärt, sondern das legt man einfach fest. Und diese Grundannahme heißt, was die Masse macht, ist falsch. Und das können wir ganz einfach mal überprüfen, indem wir uns fragen, geht es der Masse gut oder schlecht? Ja? Also, oder wenn ich zum Beispiel so sehe, wie viele in Seminartourismus unterwegs sind und ich gehe in ein Seminar und dann sind 1.000, 10.000, 100.000 Leute da. Ich sage mir dann immer, spätestens in dem Moment, wo ich da reingehe, müsste ich mich da fragen, bin ich hier richtig? Geht es hier um mich? Also deswegen, ich habe da sogar meine ganz eigenen Ansätze und die sind nicht ganz marktkonform.
Ich glaube, du bist auch der Ansicht, dass es überhaupt gar nichts bringt, ja, andere verändern zu wollen, sondern dass die eigentliche Arbeit nur sinnhaft oder sinnvoll ist, wenn man bei sich selbst ansetzt?
Ja, sobald wie wir aus einer bestimmten Richtung etwas betrachten, einen Fokus haben, dann entsteht im Prinzip unser Bild. Und sobald wie wir das, die Fähigkeit haben, den Fokus zu verändern, dann kommen wir auch auf neue Ideen. Die Frage von dir eben war nochmal, wie genau?
Na, ob, weil viele beginnen zu sagen, ach, der muss sich ändern oder die Situation genau. Oder so. Und da wäre es wichtig zu wissen, ne? Eigentlich kann man nur sich selbst an sich arbeiten.
Das denkt man. Na, denn das war so der Swill, wo ich gerade meinen Faden verloren habe. Sobald wir das drehen, also das ist im Grunde genommen ein Paradigma. Und sobald ich es von der anderen Seite aus betrachte, dann ist es doch letztlich so, dass uns permanent andere verändern, ob wir das wollen oder nicht. Wir können das daran erkennen, wenn wir allein zu Hause sind, wie geben wir uns da, worüber sprechen wir, worüber denken wir. Oder man sitzt zusammen, wie jetzt gerade hier, und dann ist die ganze Welt anders. Also sobald wie jemand den Raum betritt oder noch dazukommt, verändern wir uns automatisch. Es ist also gar nicht so einfach zu beantworten mit Ja und mit Nein, sondern es ist eher eine metaphysische Betrachtungsweise, von der man ausgeht mit Wissen. Das heißt, sobald wie ich die Erkenntnis habe und das Wissen darüber, dass ich mich automatisch verändere durch mein Umfeld, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, mein Umfeld zu betrachten und dann nicht zu sagen, mein Umfeld ist schuld, sondern zu erkennen, was macht mein Umfeld mit mir und was mache ich mit diesem Umfeld. Das ist übrigens auch so ein bisschen der Gedanke auch von Verbindungen und Vernetzungen. Man geht ja auch aus von verbundenen Systemen, also systemische Denken. Verändert sich ein was im System, verändert sich das System. Aber wir wollen heute nicht zu sehr ins System abrutschen, das dauert länger.
Ja, also wichtig ist einfach, dass man immer wieder überprüft, dass man auch bei sich bleibt und da auch in Ordnung ist. Ne? Also zumindest dieses Bewusstsein dahingehend.
Da sind jetzt zwei sehr, sehr schöne Teaser gelaufen. Und zwar das eine bei sich und das andere Bewusstsein. Ja. Und Fangen wir mal von hinten an. Bewusstsein, wenn wir das aufteilen, ich bin so ein Verfechter der Sprache, dann sind wir bei Bewusst und bei Sein. Und wenn wir uns das Letztere vornehmen und fragen, was ist denn eigentlich Sein? Dann haben wir die richtigen Ansätze, um in dieses ganze Thema zu kommen. Und Bewusstsein ist genau meine Aufgabe. Denn wir Menschen sind Bewusstsein. Und ich möchte im Grunde genommen die Menschen, die mit mir zu tun haben, aus dieser Hypnose, in der wir leben, in die Hypermesie oder in eine Art Hypermesie führen, also in ein Wiederbewusstmachen. Ich bin so ein Verfechter der Annahme, dass wenn wir geboren werden, wir von einer vollkommenen Bewusstheit kommen und wissen alles. Und der Deal war, als wir in dieses Leben gekommen sind, dass wir hier eine Erfahrung machen, aber dafür vergessen, wer wir wirklich sind. Und das ganze Leben ist so eine Herausforderung, eben genau wieder zu erkennen, wer bin ich wirklich. Und das ist die ganze Lebensaufgabe. Und damit fällt für mich die ganze Philosophie. Ja, was ist das Leben, was können wir damit machen und was da alles aufgeblasen wird. Im Grunde genommen gehe ich mit einer ganz progressiven Meinung dazu ran und die heißt, es ist im Grunde genommen völlig egal, was dir im Leben passiert. Es ist völlig egal, ob du arm bist. Es ist völlig egal, ob du reich bist. Es ist völlig egal, ob du krank bist. Erstmal ganz vorsichtig betrachtet. Ja, es ist eine Generalisierung. Da stimmt sowieso nie alles so. Aber im Ende haben wir zwei Konsense. Und zwar, ich komme in das Leben und ich komme aus diesem Leben wieder heraus. Und wie komme ich in dieses Leben? Mit Autos, Yachten und was weiß ich? Und wie gehe ich aus diesem Leben? Also sobald wie man das mal betrachtet, springen von allein bei demjenigen, der bereit ist, die dementsprechenden Fragen an. Und deswegen, ich brauche niemanden sagen, dein Mindset stimmt oder stimmt nicht. Das ist in der Richtung sowieso völlig daneben. Dann lass uns mal einen kleinen Exkurs machen. Wir beide, wir gehen mal auf eine wunderschöne große Yacht und sind draußen auf dem freien Meer. Und plötzlich sehen wir da einen Ertrinkenden. Der kommt immer näher an das Schiff ran und er ruft, rettet mich, rettet mich, rettet mich. So, und wir beide rufen jetzt zu dem runter, du sag mal, du solltest mal dein Mindset überprüfen, glaubst du denn nicht an dich? Ja? Vertraust du denn nicht der Fähigkeit zu schwimmen? Ich glaube, der da unten versteht uns überhaupt nicht. Das heißt, wir müssen auch mit, oder es geht darum zu betrachten, wo ist der Mensch in seinem Leben gerade? Kämpft er gerade ums Überleben? Was will ich denn dann mit Mindset oder mit Werten oder mit sonst irgendwas kommen? Oder mit Visionen. Denn seine Vision, den kennen wir alle, das ist Überleben. Und sobald wir diese Grundbedürfnisse, die wir brauchen, essen, trinken, wohnen, schlafen und vielleicht noch glücklich sein, wenn das da ist, dann erst fangen wir an, uns Fragen zu stellen. Deswegen ist mein Training Felge mit Veränderung meistern nicht für jedermann, sondern nur für denjenigen, der schon so ein bestimmtes Grundsetting hat und sagt, alles, was hier so gerade im Leben passiert, das kann nicht ganz in Ordnung sein, da gibt es noch was.
Aber dann frage ich mich, warum setzen denn so viele Trainings und Coaches auf derlei ineffizienten Methoden und Techniken? Warum ist das so? Ja,
das möchte ich mal ein bisschen zerlegen. Und zwar auf der einen Seite haben wir dieses Wort uneffizient. Das ist so ein Trigger, mit dem wir unser Leben lang großgezogen werden. Es muss irgendwas effektiv sein. Ich habe so diese Grundannahme, der Untergang der Menschheit ist die Ökonomie. Denn die Wahrheit ist die Ökologie. Das heißt, ökologisch heißt oder ökologisch handeln und denken heißt, ist es sinnvoll, es zu tun. Und Ökonomie heißt, der Löwe geht durch die Wüste und sieht überall noch freie Giraffen, die er reißen kann. Also reißt er die, friert die ein und fängt an, die zu verkaufen. Das finden wir nirgendwo in der Natur. Aber wir werden auf Ökonomie getrimmt. Das ist aber nicht sinnvoll. Das ist die Ökologie. Und ökologisches Denken setzt eben voraus, dass ich erkenne, was hat Sinn. Was hat keinen Sinn? Und da sind wir schon wieder beim Verstand und beim Denken. Und viele denken, dass unser Verstand zum Denken da ist. Aber wir denken nur, dass das so ist.
Denke nie gedacht zu haben, denn wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst.
So ist es, genau.
Du bist ja und giltst auch als Experte für Weiterentwicklung. Insbesondere zu dem Thema Konfliktkompetenz, Konfliktmanagement. Was sind denn da so die Inhalte, die dann bei deinen Trainings und Workshops stattfinden?
Fangen wir mal bei dem Thema Konflikt an. Und es ist ein zusammengesetztes Substantiv, da hängt noch das Management mit hinten dran. Und es setzt wieder voraus, dass irgendwas gemacht werden soll und gemacht wird. Wenn wir auf das Grundthema Konflikt zurückgehen, sehe ich zuallererst eine wunderschöne Sage, nämlich den berühmten Zankapfel. Und das war damals die Entführung der schönen Helena. Und in dieser Geschichte geht es ja darum, dass Interessen vorhanden sind. Und da sind wir mittendrin im Thema, ohne mit der schönen Helena weiterzumachen. Es ist ganz einfach so, sobald ich ein bestimmtes Interesse entwickle, von innen heraus, ich sage gerne einen Reiz, weil wir arbeiten, reizen, wir sind Menschen, wir fühlen, sobald ich einen Reiz habe, komme ich in den Konflikt. Ja. Und ich habe drei wunderschöne Schlagworte dafür. Ich komme gerade nicht drauf, wie sie heißen.
Ich glaube, wir hatten vorhin das schon
es
mal.
Es war Bewusstsein auf alle
genau,
Fälle mit dabei.
Wahrnehmung ja. Ist ja auch ein ganz richtig. Wichtiges Thema.
Also da sind wir wieder beim Kernthema Bewusstsein und Wahrnehmung. Und das sind zwei große Königsdisziplinen, in dem es wirklich darum geht, dass der Mensch sich selbst da drin ausprobieren und austoben kann. Ich halte ganz wenig davon, dass man Menschen irgendwie beeinflusst, verändert und so weiter, weil sie das automatisch machen, sobald wir irgendwie zusammenkommen. Der springende Punkt ist, wenn wir ein bestimmtes Bewusstsein entwickeln können, und zwar zuallererst ein Ich-Bewusstsein. Daraus entsteht ja dann das Selbst. Und wenn ich das Selbst erkenne, dann bin ich im Selbstbewusstsein. Ich habe in den 30 Jahren meiner Trainings und Coachings immer wieder gemerkt, dass Leute zu mir kommen und suchen den Heiligen Gral, ja, nach Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein ist nichts anderes wie eine Entscheidung. Das ist eigentlich alles. Also es muss keiner zu einem Seminar gehen, zu einem Training gehen. Und das gebe ich gerne auch hier gerade weiter. Das heißt, Selbstbewusstsein ist eine Entscheidung. Du konzentrierst dich auf dich selbst und bist dir dessen bewusst. Das war's mit dem Selbstbewusstsein. Und da kannst du 100.000 Kurse machen, dann wird dir nur von außen eingefiltert, was andere darunter verstehen. Das mag für die anderen ja funktionieren. Wir gehen mal auf eine schöne Blumenwiese und schauen uns die Blumenwiese an. Die sieht für einen Moment für uns aus wie Chaos. Dabei hat die eine Ordnung. Oder der andere könnte sagen, da ist eine bestimmte Ordnung und auf der anderen Seite ist Chaos. Das ist einfach nur eine Betrachtung der Zeit. Denn sobald ich eine Zeitrafferkamera hinstelle, sehe ich, wie das alles in Bewegung ist. Ich kriege aber diese Bewegung nicht mit, weil ich kein Bewusstsein für diese Zeit zum Beispiel habe, in der das stattfindet. Und Zeit ist übrigens auch eine Bewusstseinsform. Sobald wir nämlich in Zeit denken, dann haben wir verloren. Aber da machen wir eine neue Klatte auf. Also wichtig, Bewusstsein und Bewusstheit und Wahrnehmung. Und zum Thema Wahrnehmung, was die Königsklasse im Coaching oder in der persönlichen Weiterentwicklung ist, Wahrnehmung ist deswegen die Königsklasse, weil wir Menschen nicht mehr wahrnehmen, sondern wir sind nicht nur reizüberflutet, sondern wir gehen in Facetten rein, in Stigmas und wir haben Kasten und Kategorien und ordnen alles irgendwo mit ein. Wir haben sofort eine Projektion, eine Introjektion, ja, oder wir sofort eine Meinung von etwas. Und das ist kein Wahrnehmen mehr. Eine Wahrnehmung heißt nur, da hinten fällt etwas runter und dann weiß ich, ah, da ist was runtergefallen. Ich kann jetzt alles Mögliche danein interpretieren. Ja, irgendjemand hat das bewegt oder jemand ist schuld und so weiter. Und dann geht das Ganze los und dann sind wir in einem Konflikt. Genau. Ich habe einen sehr schönen Trainingspartner gehabt und das war meine Tochter. Sie konnte sich immer nicht entscheiden, nehme ich jetzt Erdbeereis oder Vanilleeis. Das war ihr Konflikt. Und im Grunde genommen sind Konflikte genauso und zwar auch von ihrer Tragweite. Sobald wir im Konflikt sind und erkennen, dass wir einen Konflikt haben, haben wir nur eine Möglichkeit, den Konflikt zu erkennen. Nicht rauszugehen aus dem Konflikt, sondern ihn einfach nur zu erkennen, ihn anzuerkennen und dann über Reflexionsarbeit damit in sich selbst reinzugehen. Denn sobald wir mit irgendwelchen Konfliktmanagement dort eingreifen, dann machen wir nur wieder etwas, was uns manipuliert, den anderen manipuliert und dann sind zwei zusammen, die alle nur eine Maske aufhaben oder eine Verkleidung aufhaben, aber es ist nie das wahre Selbst vorhanden.
Klingt für mich auch zielführend, wenn man wirklich in eine gewisse Eigenverantwortung geht und Entscheidungen trifft, so wie du das gerade beschrieben hast.
Das ist das Schönste, was es überhaupt gibt. Das Wort Eigenverantwortung liebe ich. Da steckt nämlich Souveränität drin. Und Souveränität bedeutet Verantwortungsbewusstsein. Mhm.
Und es ist ja so, dass du, wie du es schon als deine Marke beschrieben hast, mit Veränderung oder zu Veränderung hinarbeitest. Da ist natürlich auch impliziert, dass man Gewohnheiten verändert. Und da würde mich mal interessieren, triffst du da auf große Begeisterung?
Also Gewohnheiten sind ja anfangs Spinnweben und später Drahtseile. Und wer möchte schon gern mit einem Drahtseil zu tun haben, also erkennen, dass es ein Drahtseil ist und um die Frage mit einem klaren oder mit einer klaren Antwort zu begeben? Auf keinen Fall. Nein. Niemand mag Veränderungen. Ich auch nicht. Ja? Weil es sich so angenehm anfühlt in unserem Bad, in dem wir gerade sitzen. Nur, wenn wir dann reflektiv das Ganze mal betrachten, und ich gebe mal eine kleine Geschichte, was vielleicht auch schon 2, 3 Jahre aus der Schule raus sein, und irgendwann hat man mal ein Klassentreffen. Und dann geht man zu so einem Klassentreffen und trifft nach 30 Jahren, also bei mir wäre das der Fall, ja, trifft man nach 30 Jahren so die Schulkameraden. Und dann, wenn die auf einen zukommen und sie sagen einen Satz, das ist für mich der schlimmste Satz überhaupt. Mein Gott, du hast dich ja gar nicht verändert. Das ist so etwas, da zieht es mir die ganze Kraft mit raus. Und vielleicht hat das auch jeder mal für sich schon so miterlebt, weil in diesem Satz nimmt der andere einem doch all den Schmerz und all die Entwicklungen, die man selber durchgemacht hat. Wir haben kein Schild, wo vorne dran steht, was wir alles schon gemacht haben. Aber das ist wirklich dann schon so eine große Hausnummer, die ich nicht wirklich mag. Und letztlich, wenn wir es ganz ehrlich betrachten, das ganze Leben ist Veränderung. Die einzige Konstante, die wir im Leben haben, ist die Veränderung. Aber Spaß macht es nicht. Darum geht es auch nicht.
Und letztendlich geht es aber immer um Ergebnisse. Und da würde mich jetzt mal interessieren bei dir, Coach Roland, wie schnell kann man diese denn erwarten, wenn man mit dir in diese Arbeit geht oder in dieses Vergnügen oder was auch immer, in die Veränderung geht?
Ja, das ist wieder eine Frage nach der Ökonomie. Es ist vollkommen berechtigt, dass ein Mensch wissen will, wann beginnt etwas, wann endet etwas. Das ist ja unsere Prägung nach der Zeit. Und das wunderschöne Erwartung, wenn wir das aufteilen, dann haben wir ja das Er, also die Person, und das Warten. Ja, also entweder kann ich was nicht abwarten oder er tut warten, irgendeiner wartet immer. Ja, das ist auch so eine schöne Szene mit Charles Bronson am Ende des Films, wo er rausgeht und der Film ist fast zu Ende. Und man sagt, Sweetwater wird eine wunderschöne Stadt und sie erwartet dich. Ja, und er sagt dann, einer wartet immer. Also die Erwartung hat ja auch wieder was mit dieser Projektion zu tun. Das heißt, ich bin also in einem bestimmten Fenster unterwegs, ich habe Ungeduld und es muss irgendwie ganz schnell passieren. Gut, passt mal die ganze metaphysische oder metaphorische Art zusammen und ich kann das aufgrund meiner Erfahrung folgendermaßen konkret beantworten. Und zwar, Veränderungen funktionieren nicht über Nacht. Das habe ich noch nie gesehen. Und das ist im Grunde genommen auch jedem klar. Und Veränderungen funktionieren sofort. Das heißt, sobald wie der kleine Samen gesetzt ist, sobald wie das kleine Korn gegeben ist, beginnt die Veränderung. Und sobald wir erkennen, dass jeder Veränderungsprozess damit startet, dass ich ein Samenkorn in die Erde stecke, dann ist das sofort in der Erde. Und keiner verlangt nach der Zeugung, dass ich mit dem Kind sofort Modellflugplätze besuchen kann oder sonst irgendwas anderes Schönes mitmachen kann. Das heißt, jetzt kommt der Zyklus. Ich wollte jetzt unbedingt das Wort Zeit wegnehmen, sondern das Ganze, unser ganzes Leben übrigens, braucht keine Zeit, es ist der Zyklus. Es sind alles Zyklen, die wir durchleben. Und so ist es auch damit. Die Veränderung beginnt sofort. Ich werde dann natürlich rückfällig, weil das alte Verhalten durchkommt. Es ist so wie die zwei kleinen Teufel, die da sitzen. Der eine ist auch krumm, bleibt noch ein bisschen liegen. Der andere, komm, du wolltest dich doch und so weiter und so fort. Also sie ist da. Sie ist da. Ich weiß doch, dass ich das Samenkorn reingesteckt habe. Und wenn ich morgens rausgehe, ich sehe es nicht. Aber im Geiste weiß ich, dass es da drin ist. Jetzt braucht es nur seinen Zyklus. Temperatur, Druck, Wärme, Feuchtigkeit. Und dann kommt irgendwann das kleine Pflänzchen durch. Das heißt, und das steckt so einen Millimeter, das Grün nach oben raus. Dann war ich auf einem Seminar, auf einem Workshop, auf einem Coaching und da sage ich, jetzt muss das doch funktionieren. Das ist nichts anderes, wie dass ich an den kleinen Pflänzchen beginne zu ziehen, ja, damit das Gras schneller wächst. Sobald wir den Gedanken Zeit aufgeben und geben uns dem Zyklus hin Und wir sind im Grunde genommen Zyklen geprägt. Wir wissen alle, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ich kenne niemanden, der im Herbst seine eigene Bestattung organisiert, ja, weil ja jetzt der Winter kommt. Ja, und jetzt ist das Jahr zu Ende. Also das stirbt ja. Oder ich kenne auch niemanden, der die Raupe befreien möchte. Ja, während die Raupe stirbt, entsteht der Schmetterling. Also es sind alles Zyklen. Übrigens, das Thema Raupe und Schmetterling, das hat bei mir im Coaching und Training, in den gesamten Inhalten eine ganz, ganz große Bedeutung. Weil wir daraus sehr viel lernen können. Und der Lotus-Effekt. Mache ich mal den letzteren noch. Wenn man sein Leben selber reflektieren möchte und man schaut so zurück und man findet so nicht in jedem Tag puren Sonnenschein, Fülle und Überfluss, sondern es ist irgendwo immer etwas gewesen, was mit Konflikten und mit Mindset vielleicht zu tun hatte, möglicherweise. Man findet nicht so viele wunderschöne Tage. Dann schau auf die Lotuspflanze und schau dir mal an, die Lotuspflanze, die quält sich die ganze Zeit durch ein dunkles, dunkles Gewässer, fast wie Moor, Morast. Und da ist Dreck und ganz viel Dreck. Also es ist unser Alltag, der uns nicht gerade zum Leuchten bringt. Und dann kommt der Moment, wenn ich das durchgehalten habe und die Lotusblüte legt sich oben aufs Wasser und nichts, was ich an diese Pflanze heranbringe, bleibt noch an ihr kleben. Dann sind wir bei uns angekommen und können endlich akzeptieren, dass der andere seine Meinung hat. Und wir können auch akzeptieren mit dem Gesetz des freien Willens, dass wir ihn bei seiner Meinung lassen. Es kommt die Zeit, wo jeder für sich erkennt. Eines ist natürlich immer mit zu betrachten. Geht es in physische Gewalt, dann gilt es einzugreifen. Doch für alles andere ist der Zyklus da.
Du hast vorhin so schön gesagt, einer wartet immer. An der Stelle würde ich mich verabschieden und sagen, lass uns nicht zu lange warten, dass du wiederkommst. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich bedanke mich auch und ich wünsche allen glänzende Gedanken beim Veränderungen meistern. Coach Roland, mein Training Felge, Veränderungen meistern.